Predigtext, der steht im Matthäusevangelium, Kapitel 8, das sind die Verse 5 bis 13. Dort berichtet Matthäus, als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein römischer Offizier zu ihm und bat ihn um Hilfe. Er sagte: Herr, mein junger Diener liegt im Bett, er ist gelähmt und hat große Schmerzen. Jesus antwortete: Ich werde kommen und ihn heilen. Da sagte der Offizier: Ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur einfach ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich weiß das, weil ich selbst vorgesetzte Offiziere habe und auch mir Soldaten selbst und auch mir Soldaten unterstellt sind. Ich brauche nur zu sagen, geht und sie gehen oder kommt und sie kommen. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage, tu dies oder tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. Er wandte sich an die Menge und sagte: Ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich bisher in ganz Israel noch nicht erlebt. Und ich sage euch, viele Menschen werden aus der ganzen Welt herbeiströmen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Viele Israeliten dagegen, für die das Reich Gottes eigentlich bestimmt war, werden in die tiefste Dunkelheit hinausgestoßen, wo sie weinen und mit den Zähnen knirschen werden. Dann sagte Jesus zu dem römischen Offizier: Geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, ist eingetroffen. Und der junge Diener wurde noch in derselben Stunde wieder gesund. Klar, in diesem Text geht es eigentlich erstmal darum, dass Jesus eben nicht nur für sein auserwähltes Volk, die Juden, die Israeliten gekommen ist, sondern für alle Menschen auf dieser Erde. Das ist diese große Vielfalt Gottes. Aber als ich mich immer mehr in diesen Text reingelesen habe, habe ich dort auch noch andere Aspekte der Vielfalt entdeckt. Und ich fand das spannend. Und auf zwei von denen möchte ich heute hier eingehen, möchte, dass wir die entdecken. Und das ist für mich immer so was Interessantes. So ein Bibeltext, den lese ich und ich bin jetzt 22 Jahre Pastor, habe 5 Jahre studiert. Und dann lese ich einen Text und denke, ist ganz klar die Aussage, so, das sagt der Text und das predige ich am Sonntag. Und plötzlich, wenn man sich intensiver mit beschäftigt, entdeckt man noch viel mehr, was da drin steckt. Und für mich ist immer ein Reiz, auch zu sagen, okay, ich nehme mal andere Dinge, die wir vielleicht bisher gehört haben, wenn wir uns mit diesem Text auseinandersetzen. Hier stecken noch eben 2 Aspekte der Vielfalt, die hier drin stecken, möchte ich eingehen. Der erste: Wenn uns jemand fragt, welche Menschen Jesus denn besonders im Herzen liegt, was für Leute kommen uns da an Sinn? Das sind die Blinden, das sind die Gelähmten, das sind die Aussätzigen. Wird vorher auch von einem Aussätzigen berichtet. Das sind die mühselig und Beladenen, die Auszustoßenen, die Schwachen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Alles richtig. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, denen es einfach nur gut geht? Soll es ja geben. Die Erfolg haben im Leben, bei denen es läuft, die fit sind und die keine Angst vor der Zukunft haben. Was ist denn mit denen? In unseren Predigten tauchen sie mit ihrer Lebenssituation, wenn überhaupt, immer nur als schlechtes Beispiel auf. Als solche, die es schwer haben, ins Reich Gottes zu kommen. Matthäus 19, 24. Menschen, denen es gut geht, habe ich manchmal das Gefühl, die sitzen vielleicht in unseren Gottesdiensten und meinen, bin ich denn nicht gemeint? Heute ist es mal anders. Hier geht es um einen, der ist gesund, der hat einen guten Job und ein entsprechendes Einkommen. Der hat Diener, der hat Sklaven. Klar, auch wird hier jemand geheilt. Aber das ist ja fast nebensächlich. Es geht hier um diesen einen römischen Hauptmann. Der war wer, der hatte was zu sagen. Andere Menschen hatten ihm einfach zu gehorchen. Und wenn es Probleme gibt, die nimmt er dann halt selbst in die Hand oder er hat eben seine Untergebenen, die das für ihn erledigen. Und wenn das alles nicht half, dann hatte er wahrscheinlich entsprechende Kontakte, die von Leuten, die weiter wissen. Und ausgeschlossen ist er auch noch nicht mal von der Gesellschaft, obwohl er ja ein römischer Besatzer war, mitten in Israel. Die Parallelstelle zu dem heutigen Text im Lukas-Evangelium, die beschreibt, wie anerkannt dieser Mensch auch bei den Juden war. Die Ältesten der Juden setzten sich für ihn ein. Er liebte das Volk der Juden, er finanzierte sogar die Synagoge. Also er ließ die Synagoge bauen, dieser römische Hauptmann. Also er war ja noch nicht mal ausgeschlossen. Aber auch er erlebt, es gibt Situationen im Leben, wo all seine Befehlsgewalt, wo all seine Beziehungen nichts mehr ausrichten können. Wo auch er nicht mehr weiter weiß. Wo er jemanden braucht, dessen Macht, dessen Befehlsgewalt größer ist als die und seiner Vorgesetzten. Und dieser starke, selbstbewusste Mann, der wendet sich an Jesus. Sucht Hilfe ja bei wem? Bei wem eigentlich? Wer ist denn Jesus für diesen römischen Hauptmann? Vielleicht hat er von seinen Heilungswundern gehört, aber wusste er überhaupt, wer Jesus überhaupt ist? Das Spannende finde ich, dass es gar nicht darauf ankommt. Es kommt einzig und allein darauf an, dass er all seine Hoffnung in diesen Jesus setzt. Da muss ich nicht wissen, wer das ist, wie das funktioniert, die theologischen Zusammenhänge. Nein, es geht einfach darum, meine Hoffnung auf Jesus zu setzen. Und dieser Mann, dieser Hauptmann, er bittet für einen Menschen, der ihm wohl sehr lieb ist. Erst habe ich so überlegt, ja, das ist doch eine selbstsüchtige Bitte. Meint das ist mein Sklave, der ist krank, der kann jetzt nicht mehr für mich schaffen. Ist ja blöde, oder? Also gehe ich mal zu Jesus, soll ihn gesund machen, dann kann er weiterarbeiten. Nein, aber er sagt, der hat große Schmerzen, ich leide mit ihm. Der liegt mir am Herzen, der Kerl. Und Jesus, er hat sichtlich Freude an diesem Mann, an diesem Hauptmann, wie dieser ihm vertraut, wie dieser ihm alles zutraut. Und er erhört seine Bitte. Jetzt kenne ich die Gemeinde ja hier relativ wenig und ich kann es euch nicht ansehen, wie es euch geht, wie erfolgreich ihr seid, ob ihr Probleme habt oder nicht. Das wurde ja vorher nicht abgefragt. Soll ich es nachholen? Nein. Übrigens, das mit den Eimern fand ich irgendwie spannend, das fand ich toll. Ich hätte euch gerne hier nach vorne tanzen sehen. Aber so ist es anders. Wo war ich? Nein, Quatsch, Moment. Eben, ich sehe es euch an, aber mal so kurz, ihr Erfolgreichen, ihr Starken, ihr gehört zum Reich Gottes und Jesus sieht euch, ein Gott, der uns sieht, unsere heutige, die diesjährige Jahreslosung, sieht euch genauso wie alle anderen Menschen auch. Freut euch darüber und seid dankbar. Und aus dieser Dankbarkeit heraus kümmert euch um die, denen es nicht so gut geht. Wie dieser Hauptmann. Wie dieser Offizier, der für seinen Sklaven bei Jesus bittet. Seht die Not, die euch konkret umgibt. Steht im Gebet für die ein, die vielleicht selbst keine Kraft mehr haben zu beten. Steht im Gebet für die ein, deren Glauben angesichts ihrer Situation kaum mehr oder nicht mehr vorhanden ist. Steht im Gebet für die ein, deren Vertrauen in die Vollmacht Jesu nicht mehr da ist. Gebt von dem ab, was euch reich macht. Setzt euch ein mit euren Beziehungen, euren Erfahrungen, eurem Geld. Wem viel gegeben ist, Glück, Wohlstand, Zufriedenheit, Kraft, teilt es mit denen, denen es nicht so geht. Diese Empfehlung finden wir immer wieder im ganzen Neuen Testament, ja nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Ihr Reichen, Guten, Erfolgreichen, denen es wohl geht, die Gesunden, ihr habt eine ganz besondere Aufgabe im Reich Gottes. Sprich nur ein Wort, so sagt dieser Mann zu Jesus. kein Handauflegen, kein persönliches Gespräch, kein vollmächtiges Gebet am Krankenbett erwartet oder verlangt dieser Hauptmann, sprich nur ein Wort, sagt er. Das langt, mehr braucht es nicht. Allein dein Wort, Jesus, hat die Macht, alles zu ändern, Krankheit und Tod zu besiegen, Neues zu schaffen, Stürme zu stillen. Ich liebe dieses Bild. Und das ist nicht nur eine Geschichte für den Kindergottesdienst, wie Jesus auf diesem Boot steht, im Sturm und schweigt. Und plötzlich ist Ruhe. Was für ein Glauben von einem Heiden. Ein Glaube, der mich, wenn ich das so lese, so manches Mal beschämt, weil ich ihn oftmals nicht habe. Das ist der zweite Aspekt der Vielfalt. Also einmal, dass tatsächlich die Reichen, Erfolgreichen auch am Reich Gottes beteiligt sind. Das zweite, wie glauben wir? Ich gehöre oft eher zu denen, zu dieser Fraktion, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gibt's ja auch, Markus 9, 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das sagt der Mann des besessenen Kindes. Und er kommt zu Jesus und sagt zu Jesus, wenn du etwas kannst. Also habt ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der kommt zu Jesus, also Jesus, wenn du etwas kannst, dann mach ihn doch bitte gesund. Das spricht ja nicht gerade von einem großen, vollmächtigen Glauben. Aber Jesus macht ihn gesund. Auch hier erhört Jesus die Bitte, auch hier heilt Jesus. Oder manches Mal glaube ich, wie der Petrus, als er Jesus im Sturm auf dem Wasser gehen sieht. Da ist zuerst ein riesengroßer Glaube. Den gibt's bei mir auch. Und er lässt mich dann über die Bordwand steigen und auf dem aufgewühlten Wasser gehen. Und dann sehe ich die Riesenwellen und das war's dann. Blub, 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 versinke ich. Siehst du, hättest du mal richtig weitergeglaubt, hättest du mal groß geglaubt, wäre das nicht gegangen. Wäre das nicht passiert. Aber genau das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nicht, du mit deinem Kleinglauben, jetzt sieh mal zu, selbst zu, wie du trocken wirst. Nein, er nimmt Petrus bei der Hand und zieht ihn raus. Oder manches Mal glaube ich, wie die blutflüssige Frau, Markus 5, die sich noch nicht mal traut, Jesus anzusprechen. Die sich von hinten anschleicht, nicht bemerkt werden will. Die mit ihrem Glauben weder von den anderen Leuten noch von Jesus weiß nicht, was da an Glauben vorhanden ist. Sie schleicht sich an, sie will nicht bemerkt werden. Sie sagt, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Und die vor Angst zittert, als Jesus sie dann doch bemerkt. Und auch diese Frau macht Jesus gesund. Dieser dein, sagt Jesus, und ich ergänze, dein ängstlicher, dein unbeholfener Glaube, der hat dich geheilt, der hat dich gerettet. Und ich denke, Jesus ist da. Für die mit dem großen und die mit dem kleinen Glauben, für die mit dem starken und für die mit dem schwachen Glauben, für die Zweifelnden und von den Überzeugten. Viele von uns haben doch immer wieder diesen frommen Spruch im Kopf, du musst nur glauben. Wo dann auch immer meist die unausgesprochene Anforderung drinsteckt, du musst nur richtig glauben. Du musst nur groß glauben. Aber wenn ich das hier so lese, was heißt das denn? So ein Satz, du musst nur glauben, der lässt uns nicht selten fürs Zweifel stehen, weil wann glaube ich denn groß und richtig? Und wir sehen hier auch, der Glaube ist vielfältig. Adolf Schlatter, der alte Theologe, der sprach ja nicht von dem Glauben, sondern er sprach von das Glauben. Also Glauben als Tätigkeitswort fand ich spannend. Also wie laufen, wie sprechen, wie denken. Und jeder von uns spricht, läuft, denkt anders. Und jeder von uns glaubt anders. Das hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Und von der Lebenssituation. verändert sich auch um Zeit des Lebens. Und da habe ich entdeckt, wie groß ist eigentlich das Reich Gottes? Wie vielfältig ist das Reich Gottes sogar bei so einem Thema, wo wir denken, das muss doch so und so laufen, man muss doch so und so glauben und dann funktioniert's. Nein, auch im Glauben gibt's eine riesengroße Vielfalt. Und auch wenn wir nicht so glauben, wie dieser Hauptmann gilt, die Zusage von Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das hing bis vor zwei Wochen noch hier vorne, war nämlich die Jahreslosung von letztem Jahr. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, egal wie er glaubt. Ja, das Reich Gottes ist es vielfältig. Vielfältig an Persönlichkeiten, an Gaben, an Einsichten und eben auch an Glauben. Aber in all dieser Vielfalt verbindet uns eines, und du hast es vorhin ja schon angesprochen, es verbindet uns eines, unter anderem aber etwas ganz Entscheidendes. Es verbindet die mühseligen und beladenen, die schlauen, die nicht ganz so schlauen, die kranken und gesunden, die reichen und die armen, die im Glauben sicheren und die Zweifler. Und das ist die Demut. Ich bin es nicht wert, sagt der Offizier. Ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus einkehrst. Und damit meinte er zuallererst einmal, dass ein Jude wie Jesus ja unrein würde, wenn er das Haus eines Heiden betritt. Und das muss man sich vorstellen. Aus Ehrfurcht vor ihrem Gott unterstellt sich der Besatzer, dieser mächtige Mann, dem Gesetz der Besetzten. Eigentlich seiner Gegner. Ich bin nicht würdig, sagt er. Und er spricht damit vielleicht unbewusst eine Wahrheit aus, die letztendlich uns allen Menschen gilt. Denn welcher Mensch ist würdig, dass der heilige, allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der König aller Könige, selbst in sein Haus hineingeht, sich hineinbegibt? Bei dem großen Fischfang fällt Petrus vor Jesus auf die Knie und ruft, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der Zöllner im Tempel schlägt sich an die Brust, Gott sei mir Sünder gnädig. Nein, würdig Gott zu empfangen ist niemand so gut und fromm er auch leben mag. Und ich denke, genau das ist es hier, was Jesus im gesamten Zusammenhang seiner Reden immer wieder sieht und den scheinbar so Frommen vorwirft, ihren überheblichen, ihren selbstgerechten Glauben. Ihren Glauben, dass Gott sich doch geehrt fühlen müsste, wenn er in mein Haus hinein darf. Dass Gott doch gerührt sein muss, wenn ich ihn mit meinen Bitten und meiner Anbetung an ihn wende. Dass Gott doch gar nicht anders kann, als mich anzunehmen. Nein, die Sünde, die Schuld steht zwischen uns und dem heiligen Gott. Wir alle sind nicht würdig. Und da nimmt die Bibel ja kein Blatt vor den Mund. Wir alle bedürfen der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes. Einen wunderbaren Spruch für die vor uns liegende Woche haben wir. Von seiner Fülle haben wir genommen, wörtlich haben wir empfangen. Gnade um Gnade. Johannes 1,16, von seiner Fülle, von Gottes Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Wir sind würdig, Jesus zu begegnen und unser Haus einzuladen, weil Jesus uns würdig gemacht hat. Indem er die von uns, von Gott trennende Schuld auf sich genommen hat. In ihm hat Gott sich uns zugewendet, wendet sich zu uns zu und immer wieder neu zu. Und darum und einzig und allein darum können und dürfen wir uns an Gott wenden. Und es tut ja gut, wenn man das mal verinnerlicht hat, dass es nicht von unserem Glauben, von unserer Leistung, von unserem Gutsein abhängt, ob wir zu Gott kommen dürfen oder nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, ob ich das darf oder ob ich das kann. Ich kann, weil Jesus uns würdig gemacht hat. Die Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes, aus der und in der wir leben, sie ist es, die uns alle in all unserer Unterschiedlichkeit, in all unserer Vielfalt verbindet. die uns in all unserer Unterschiedlichkeit, unserer Vielfalt miteinander leben lässt. Dann einmal, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich vollendet, diese Erde erneuert zu dem Macht, zu der Weltmacht, die Gott bereits bei seiner Schöpfung im Blick hatte, aber auch bereits hier, im Hier und Jetzt. Denn das Reich Gottes ist ja nichts, was erst noch kommen wird. Ja, es wird vollendet. Aber angebrochen ist es bereits jetzt mit dem Kommen Jesu auf diese Erde und mit seiner Gegenwart im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist hier und jetzt. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Auch heute schon. Man sieht's ja. Ich schnapp ja vor der Predigt ganz gerne immer mal frische Luft. Also ich stand auch eine Zeit lang draußen und habe das ja gesehen. Von Norden, ich weiß jetzt nicht, wo es hier Norden, Süden, keine Ahnung. Aber aus allen Richtungen kamen sie. In all ihrer Unterschiedlichkeit. Die einen mit dem Auto, die anderen mit dem Fahrrad. Die einen mit wehenden Haaren, ich jetzt weniger. Sie kamen und diese Vielfalt, wir erleben sie doch bereits hier, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Auch heute schon in der weltweiten Gemeinde Jesu sowie in unseren kleinen und großen Gemeinden Meersburg-Konstanz. Die Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes, aus der und in der wir leben, sie ist es, die uns in aller unserer Unterschiedlichkeit, in all unserer Vielfalt verbindet. Und die uns in all unserer Unterschiedlichkeit und Vielfalt auch miteinander leben lässt. Und im Vertrauen auf diese Gnade, im Vertrauen auf diese Barmherzigkeit Gottes, dürfen alle kommen und dürfen wir alle kommen lassen. Er wird niemanden abweisen und wir auch nicht. Wir dürfen alle kommen, er wird niemanden abweisen. Auch dich nicht. Amen.